Ich möchte heute ein Wort lesen aus dem Johannes, Johannes 5, Vers 39. Jesus sagt, ihr durchforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu finden. Diese sind es doch, die von mir zeugen. Ihr durchforscht Gottes Wort, und gerade das Wort Gottes, das ihr durchforscht, bezeugt mich, dass ich bin. Warum lese ich gerade dieses Wort heute? Jesus hat es zu Menschen gesprochen, die auch krank waren. Und besonders war ein Mann da, in dem Zusammenhang hat er es gesprochen, der wirklich krank war. Zu der damaligen Zeit unheilbar. Es war am Teich von Bethesda in Jerusalem, am Schaftor. Und da lag ein Mann dort, der war 38 Jahre krank, konnte sich nicht erheben, konnte nicht aufstehen. So leidend war er. Er war nicht allein und viele andere waren auch da. Der einzige Hoffnungsschimmer von dieser Heilungsmöglichkeit war, dass zu gewissen Zeiten ein Engel in diesen Teich hinabstieg, das Wasser bewegte und wer dann als erster in das Wasser stieg, der konnte geheilt werden. Für den Mann, der da krank, da niederlag, keine Hoffnung. Er konnte ja nicht aufstehen. Er konnte nicht hinuntergehen zum Wasser, wenn der Engel kommt und das Wasser bewegt. Nur der Erste wurde gesund. Und diesen Mann spricht Jesus Christus an und sagt zu ihm, willst du gesund werden? Aber der Mann sagt, ich habe ja niemanden, der mich hinunterträgt, wenn das Wasser bewegt wird. Ich frage mich, warum sitzt oder liegt er überhaupt dort, wenn er gar keine Chance hat? Er hofft doch, dass irgendwie Gott an ihm ein Wunder tut und er doch geheilt wird. Er glaubt, dass es eine Möglichkeit gibt. Das hilft ihm sehr. Jesus fragt, willst du gesund werden? Ja, aber ich habe keinen Menschen. So wichtig ist es, wenn wir in der Krankheit jemanden haben, der sich uns erbarmt, der uns anrührt, uns Hilfe gibt oder für uns betet. Jesus hebt ihn auf und macht ihn gesund, indem er nur sagt, steh auf und geh umher. Der Mann hat Jesus geglaubt, ist aufgestanden. Vielleicht hat er eine Kraft gespürt, die auf ihn eingewirkt hat, dass er überhaupt es gewagt hat, sich zu erheben. Er hat es getan. Und da sind dann die umstehenden, frommen Juden gekommen und haben Jesus schwer angeklagt. Ihm schwere Vorwürfe gemacht, aus zwei Gründen. Sie haben ihn sogar verfolgt. Erstens, er hat den Sabbat gebrochen. Und zweitens, er hat Gott seinen Vater genannt. Das hätte er ihrer Meinung nach nicht tun dürfen. Beides war gerechtfertigt. Was hat er denn getan am Sabbat? Er hat nur gesagt, steh auf. Er hat nur Worte gesagt. Und das hätte er nicht tun dürfen, laut Gesetz der Juden. So haben sie jedenfalls das angewendet. Und er hat Gott seinen Vater genannt in diesem Zusammenhang. Und er war Gottes Sohn. Wie immer haben sie versucht, Jesus herauszufordern, ihm alles entgegenzuhalten, was er getan hat zu seinem Schaden, und haben nicht gesehen, obwohl er gesagt hat, ihr durchforscht die Schriften. Doch sind es diese Schriften, Gottes Wort, die von mir zeugen, die von mir reden. Darum will ich heute von diesen Schriftworten reden. Es beginnt ja schon im ersten Buch Mose. Es beginnt schon in den Psalmen. Es beginnt schon sehr früh. Die Frage ist, ist Jesus denn wirklich im Alten Testament zu finden? Manche zweifeln daran. Wir haben länger als ein Jahr auch diese Schriften durchforscht, die von Jesus gezeugt haben. Wir haben 5 Bücher Mose durchgenommen, länger als ein Jahr. Wie viel haben von uns da Jesus gesehen und gefunden? Deutliche Hinweise, die oberflächlich betrachtet werden, handeln nicht von ihm. Man muss schon näher dazuschauen. So sagt der Psalm 110, Vers 1 zum Beispiel, der Herr, ist von David. Der Herr sagt zu meinem Herrn. Gott spricht zu Jesus. Setze dich hin, dass ich hinlege deine Feinde als Schemel für deine Füße. Er spricht von Jesus. David hat das schon erkannt, was da dahinter steckt. Welch große Macht. Und viele Einzelheiten im Leben von bedeutenden Personen und auch von Vorschriften, die zum Gottesdienst uns gegeben sind und vor allem die dem Volk Israel gegeben waren, sie weisen hin auf Jesus Christus. Denken wir an die Opfer. Ein einziger Hinweis. Aber schauen wir uns in der Geschichte im ersten Buch Mose einmal die Geschichte von Josef an. Josef, der Lieblingssohn von Jakob, weil er Lea seine Lieblingsfrau war. Seinen Weg können wir so wie den Weg Jesus bezeichnen. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Josef hat viel leiden müssen auf seinem Weg, bis er oben angelangt ist in Ägypten an Pharaos Seite. Sein Vater hat ihm einen Mantel oder ein Kleid gemacht. Sowas haben die Hirten damals nie gehabt. Es war ja ein Festkleid. Das hat natürlich die Brüder erzürnt. Sie waren eifersüchtig, sind neidisch geworden auf ihren Bruder, weil er so bevorzugt wurde von ihrem Vater Jakob. Dann als er auch noch begann, seine Gabe, die ihm Gott gegeben hat, auszusprechen und von seinen Träumen geredet hat, die er geträumt hat, wo sich Garben vor ihm verneigen und auch Sterne vor ihm verneigen, haben die Brüder geglaubt und gesagt, ja, willst du denn mehr sein als wir, dass uns wir vor dir verneigen sollen und auch sein Vater. Da kam es dann so weit, dass diese Eifersucht in Hass umgeschlagen hat. Und die Brüder begannen, ihn zu hassen. Sie beschlossen sogar, ihn zu töten. Sie wollten nicht, dass er am Leben bleibt. Einer war so vernünftig, hat gesagt, das können wir nicht tun. Werfen wir ihn in eine Zisterne, soll Gott etwas tun. Das haben sie getan. Da kam eine Karawane vorbei. Sie haben Josef dann verkauft als Sklaven um 20 Lot Silber. Haben sie Josef verkauft an Potiphar, einen Obersten der Leibwache des Pharao. Ein Hinweis auch auf Jesus. Auch er wurde um 30 Silberlinge verkauft an seine Missetäter. Josef war von Gott begnadigt, hielt sich gut in seiner neuen Stellung im Haus des Potiphar, kam wieder hoch, wurde angesehen, da kam die Versuchung wieder an ihn heran. Eine Versuchung in der Frau des Potiphar. Sie war ein sündhaftes Weib, ihrem Mann nicht treu. Josef hat ihr sehr gefallen. Sie wollte ihn verführen zur Sünde, aber er wollte nicht. Und so hat sie ihn auf heuchlerische Weise angeklagt, dass er ihr Gewalt antun wollte. Und so ist Josef wieder im Gefängnis gelandet. Er musste wieder ganz von vorn anfangen, aber es fiel ihm nicht schwer. Seine Treue zu Gott, sein Leben mit Gott hat ihn wieder nach oben gebracht. Und eines Tages kam er wieder vor dem Pharao, aufgrund seiner Gabe, weil er Träume deuten konnte. Und er kam zu Ehren, zu großen Ehren beim Pharao. Und er selbst spricht lobende Worte von ihm. Im ersten Buch Mose, Kapitel 41, ist es der Vers 38, der dieses Lob ausspricht. Der Pharao selbst, Herrscher und König von Ägypten, sprach, und er sagte zu seinen Untergebenen, könnten wir wohl einen Mann finden, in dem der Geist Gottes wäre, wie in diesem? Könnten wir noch jemanden finden? In diesem Mann ist der Geist Gottes. Es war eine große Aussage. Josef kam wieder zu Ehren. Er kam so hoch zu Ehren, dass er der zweite Mann von Pharao wurde. Nur um den Thron des Pharao war er niedriger, sonst hat ihm der Pharao alles unterstellt. So kam er wieder durch seine Leiden zur Herrlichkeit. Es ist schon eine Tatsache, dass durch die ganze Bibel hindurch die Rettung von Jesus wie ein roter Faden durchfließt. Denn schon im zweiten Buch Mose lesen wir einen sehr wichtigen Hinweis auf Jesus. Wir haben ja damals auch diese Verse gut besprochen. Das Blut des Lammes hat damals schon heilende Wirkung für Sündenvergebung. Als Gott das Volk Israel, der Pharao, das Volk Israel nicht ziehen lassen wollte, es war ein anderer Pharao, der nichts von Gott hielt, der das alles nicht mehr anerkennen wollte, was seine Vorgänger für Josef getan haben, hat Gott angeordnet, alle Erstgeburten in Israel, in Ägypten soll getötet werden, nur wo das Blut des Lammes, eines reinen Lammes, an die Türpfosten gestrichen wird, die sollen verschont bleiben vor dem Würgeengel, der in der Nacht durchgehen wird und alle Erstgeburt in Ägypten töten wird. Wieder war es das Blut des Lammes, das hier angewendet wurde, um ein Gericht Gottes abzuhalten. Damals in Ägypten und dasselbe ist heute bei uns. Es ist das Blut Jesu Christi. Wenn wir das haben, das anerkennen, kann auch an uns dieses Leid, dieser Schmerz des Todes nicht herankommen. Jesus steht davor, ganz gleich wie es momentan aussieht. Dann im dritten Buch Mose lesen wir, haben wir gelesen, in Kapitel 1, Vers 3, in Kapitel 3, Vers 1, in Kapitel 4, Vers 3, Kapitel 5, Vers 15, dass nur ein fehlloses Opfertier, ein reines Opfertier, die Sünden auf sich nehmen konnte, gebraucht werden konnte, um die Israeliten vor den Folgen der Sünde zu befreien. Und nur Jesus konnte für uns das Opfer bringen, weil nur er allein fehllos war, ohne Sünde, ohne Fehler. Er hat nie einen Fehler begangen. Das durfte er werden, das Opferlamm für uns, ein fehlloses Opfer. Eindeutige Bilder im Alten Testament von Jesus Christus. Aber auch im zweiten Buch Mose lesen wir noch weiter einen ganz deutlichen Hinweis auf Jesus. Ich hoffe, wir haben ihn alle noch in Erinnerung, was damals geschah. Das Volk Israel war unzufrieden, nachdem ihnen Gott alles gegeben hat in der Wüste. Das Wasser, das Manna. Sie hatten keinen Mangel. Und doch waren sie unzufrieden. Sie sind in Aaron hineingedrungen, weil Mose am Berg war und die 10 Gebote Gottes empfangen sollte. Haben sie ihn bestimmt, mach uns ein goldenes Kalb, dass wir es anbeten. Das ist unser Gott. Aaron ist in große Sünde gefallen. Er hat dem Wunsch des Volkes entsprochen. Er ist klein geworden, dem nachgegangen. So haben sie ein goldenes Kalb gemacht, aus dem Schmuck, den sie aus Ägypten mitgebracht haben. Dazu waren sie bereit, alles zu hergeben, sich einen Götzen zu machen, der durch Gott nicht vertreten kann. Ja, das Volk Israel fiel in große Sünde. Und die Opfer, die wieder notwendig waren, um diese Sünde wegzuwaschen, zu tilgen, das waren wieder viele reine Tiere. Es konnten nur reine Tiere sein, die das Opfer wieder rechtfertigen mussten, für Aaron zuerst, denn auch er ist in Sünde mit hineingekommen, für seine Söhne, das waren die ersten, was geopfert werden musste. Und diese Opfer für Aaron und für seine Söhne, das waren die ersten feierlichen Opfer in Israel. Und viele Tiere mussten daher ihr Leben lassen. Und für diese beiden, für Aaron und für seine Söhne, schön Sühne zu schaffen. Dann auch noch für das Volk, das auch in Sünde gefallen ist. Eine Versöhnung Jesus Christus als der große, einzige wahre hohe Priester, Priester des neuen Bundes, ist ohne Sünde. Und er hat nie sein Volk zu einer Sünde verführt, so wie es damals Aaron getan hat und geopfert werden musste, damit diese Sünde wieder vergeben wurde. Und Jesus Christus braucht, so wie Aaron, für sich selbst keine Opfer. Das könnt ihr nachlesen in Hebräer Kapitel 9, von Vers 6 an. Für sich keine Opfer. Aber auch im vierten Buch Mose lesen wir ein ganz wunderbares Ereignis in Kapitel 21, die Verse 5 und 6. Das Volk war wieder unzufrieden, wie schon so oft. Und es rebellierte gegen Gott in der Wüste. Es lehnte sich auf, sie murrten gegen Gott. Und sagen, warum hat er uns aus Ägypten herausgeführt? Warum hat uns das angetan? Wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken. Auch das stimmte nicht. Und uns graust, ob dieser Speise, die er uns gibt, das Manna, meinen sie, es ekelt uns davor. Da muss doch Gott zornig werden. Da muss doch Gott eingreifen und muss etwas tun. Denn er ist ein heiliger Gott. Und er tut etwas. Er sandte die Schlangen. Schlangen in der Wüste, Sarafe genannt. Und die bissen das Volk und viele starben in Israel, in der Wüste. Viel Volk starb. Dann schrien sie wieder zu Gott. Dann schrien sie wieder zu Mose, schaff uns Abhilfe, rede mit Gott, dass er diese Plage von uns nimmt, auf dass wir nicht sterben müssen. Mose redet wieder mit Gott. Gott erbarmt sich wieder und er schafft ein Mahnmal. Er sagt, stecke eine eherne Schlange, eine gegossene Schlange auf einen Stab und sagt dem Volk, alle die gebissen sind und auf diese Schlange hinaufschauen, die werden nicht sterben. Mose gehorcht, die Schlange wurde aufgestellt und das Neue Testament bestätigt wieder, was einfach dazu notwendig war. In Johannes Evangelium steht auch hier etwas darüber, etwas wörtlich wiedergibt, was hier getan worden ist. Eine eindeutige Parallele zu Christus hin steht in Johannes Kapitel 3. Es geht bis zum Vers 16. Eine uns bekannte Bibelstelle. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der auf ihn schaut oder an ihn glaubt, nicht sterben muss. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, ans Kreuz gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Herübergeleitet vom Alten Testament ins Neue, herübergeleitet auch für uns und für alle, die diesen Blick auf das Kreuz im Glauben richten und dadurch gerettet werden. Jesus hat sein Wort gehalten. Gott hat sein Wort gehalten im Alten Testament, bei der erhöhten Schlange, im Neuen Testament, bei dem erhöhten Christus am Kreuz. Wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird heil. Vielleicht einmal, nein, zur selbigen Stund. Dann haben wir einen weiteren Beweis von Gottes Treue zu seinem Wort und dass es durch viele Umwege hinübergeht zu Jesus Christus, vom Alten Testament ins Neue Testament hinüber. Im Buch Ruth haben wir nicht gelesen, haben wir auch ausgelassen. 5 Bücher Mose, Josua, Richter, dann sind Ruth an der Reihe. Aber Ruth, die ausgewandert ist aus Israel wegen der Hungersnot, brauchte einen Löser, jemand, der sie löst. Das ist eine Notwendigkeit gewesen und es steht ganz klar im 5. Buch Mose darüber, im 3. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 25, das ist Gesetz in Israel, wenn dein Volksgenosse verarmt, arm wird und er etwas von seinem Grundbesitz verkaufen muss, dann soll sein nächster Verwandter hingehen und als Löser einstehen dürfen und das zurückkaufen, was sein Bruder verkauft hat oder verkaufen musste. Das war Gesetz in Israel. Da war ein Mann namens Boas, und von diesem Mann im Buch Ruth leitet das Wort hinüber auf Jesus Christus. Denn dieser Boas, der die Ruth gelöst hat, hat sie geheiratet, hat mit ihr einen Sohn gezeugt. Dieser Sohn hieß Obed und der Obed wieder hat den Isai gezeugt. Wir wissen, wer Isai war. Vater von König David. Und wer war König David? Wenn wir dieses ganze Geschlechtsregister durchlesen, dann kommen wir da wieder hin. In 1. Chronik 2, 9 bis 15 kann man es nachlesen. wie es im Alten Testament steht. Denn aus dem Geschlecht des David kam unser Erlöser, unser Erlöser, Jesus Christus. Das ist ganz klar auch vorgezeugt, aber auch in Erfüllung gegangen. Und es steht uns aufgeschrieben im Neuen Testament, wo es dann geschehen ist, bei der Geburt Jesu, Kapitel 2. Es ist uns noch bekannt. Aber auch Josef. Josef ging von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, welche Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, wollte sich einschätzen lassen mit Maria, seiner Verlobten. Sie war schwanger. Ja, es stimmt. Jesus stammt vom Geschlecht Davids ab. Der Erlöser ist uns da genannt worden. Sind aber nicht nur Geschichten aus dem Buch Mose, Erlebnisse von Menschen wie von der Ruth, die uns auf Jesus hinweisen. Auch viele Psalmen reden von Jesus. Und wenn wir die Bibel nehmen und wir legen sie von der Mitte aus auseinander, dann sehen wir schon diese Psalmen. Das sind die ganz deutlich vor unseren Augen. Und es sind viele Psalmen, die von Jesus reden. Ich möchte nur einen zitieren, weil mir dieser Psalm sehr im Gedächtnis ist und sehr gut erhalten geblieben ist. Wer für mein Leben sehr viel bedeutet. Es ist der Psalm 31 und der Vers 4. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du erlösest mich, du getreuer Gott. Du erlösest mich, du getreuer Gott. Redet von Gott, redet von Jesus, denn wer ist unser Erlöser geworden? Jesus Christus. Im Alten Testament angezeigt, im Neuen Testament. Ganz klar für uns eingestanden. Vor Gott. Ich habe diesen Vers sehr lieb. Er ist mir wert geworden. Ich habe ihn vielleicht vor 2 Jahren bekommen von Kevin, meinem Urenkel. Der hat mir diesen Vers gegeben. Der hat mir so viel bedeutet von jemandem, der noch nicht so zur Sache steht, noch nicht reif genug ist, aber erkannt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass man von ihm das erwarten kann, dass er uns erlöst. Und ich bete täglich und wünsche, dass er auch diesen Erlöser auf seine Art und Weise finden wird. Er ist auf einem guten Weg dazu. 500 Jahre bevor Jesus kam, um das Erlösungswerk zu vollbringen, hat schon Jesaja von ihm geredet. Da wurde er nämlich berufen. 500 Jahre vor Christus wurde Jesaja berufen als Prophet. Und er sagt von Jesus Christus eine so deutliche Sprache, wie man sie nur im Wort wiedergegeben finden kann. Er sagt, von Vers 3 an, redet von Jesus ganz klar. Verachtet war er. Er war verlassen von Menschen. Er war vertraut mit Krankheit. Wie einer, vor dem man das Antlitz verhüllt. So verachtet, dass er uns nichts galt. Doch wahrlich, unsere Krankheit hat er getragen. Unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber glaubten, er sei gestraft, von Gott geschlagen und von Gott geplagt. Und dennoch war er durchbohrt um unsere Sünden. Wegen unserer Sünden war er zerschlagen. Um unsere Verschuldungen willen lag die Strafe auf ihn. Und so durch seine Wunden, durch seine Schmerzen, durch seinen Tod sind wir geheilt worden. Das bezeugt viele, viele hundert Jahre vorher ein Mann Gottes. Aber auch ein anderer Prophet hat es aufgegriffen im Alten Testament und hat einen ganz klaren Hinweis auf Jesus gegeben. Es war der Prophet Zacharia. Zacharia sagt, sie werden aufschauen, aufsehen auf ihn, den sie durchbohrt haben. Ja, von wem redet hier Zacharia? Von Jesus Christus. Er wurde doch durchbohrt an Händen und Füßen und an der Seite mit einem Speer. Deutlicher kann man es nicht wiedergeben. Und sie haben aufgesehen zu ihm. Und viele schauen heute auf zu ihm. Auf den sie durchbohrt haben. Wegen uns, wegen unserer Schuld, wegen unserer großen Sünden. Damit sollte es eigentlich genug Beweise sein für die Tatsache, wenn manche meinen, im Alten Testament ist nicht so interessant, nicht mehr für uns maßgebend. Es ist maßgebend, weil uns dort der Messias, der Erlöser, so deutlich vorher angekündigt und prophezeit worden ist. Aber ich habe unlängst noch eine Stelle gelehrt bekommen, die ich vorher nicht gekannt habe. Habe sie auch nie so genau gelesen. Aber als vor einigen Bibelstunden der Daniel einmal nicht kommen konnte, hat er uns ein Video geschickt. Und dieses Video hat den Richter Simson beschrieben, seine Geburt und was es mit dem Richter Simson auf sich hat. Und da habe ich aufgehorcht und etwas Neues, Belebendes, Wichtiges wieder gelernt. Da ist ein Gottesmann gekommen, im Buch der Richter, der aussah wie ein Engel. Und ich dachte immer, das ist ein Engel Gottes, wie eben die Engel oft erschienen sind, wie sie auch dem Abraham und Lot erschienen sind und so weiter. Und der kündigte der Frau von dem Manoah, das war der Vater von Simson, die Geburt eines Sohnes an. Er redet mit ihr und sagte, du wirst einen Sohn bekommen. Später kam dieser Engel auch, dieser Gottesmann oder Gottesengel auch zu Manoah selbst, hat mit ihm geredet. Und er hat gesagt, wie heißt du? Welche Frage? Der Engel antwortet, mein Name ist wunderbar. Mein Name ist wunderbar. Erinnert uns das nicht auch an ein Wort in Jesaja 9, Vers 6, wo es heißt, ein Sohn wird uns gegeben, ein Kind wird uns geboren, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und er wird genannt Wunderrat. Wunderbar. Auch hier ist er angekündigt. Aber das hat mich noch nicht so ganz überzeugt, dass dieser Engel auch Jesus war, wie dieser Mann da in der Predigt beschrieben hat. Aber was mich ganz völlig überzeugt hat, dass es Christus war, der mit Manoah geredet hat, das war dieser Satz, den er zu seiner Frau gesagt hat. Wir müssen sterben, denn wir haben Jesus gesehen. Beide, die Frau und Manoah, haben mit Jesus gesprochen. Der Mann hat es erkannt, dass es der Engel Gottes, Jesus Christus selbst war. Denn er hat gesagt, wir müssen sterben, denn wir haben Jesus gesehen. Das hat mich dann schon überzeugt, dass es Jesus selbst war, der mit ihnen geredet hat. Diese Worte stehen in Kapitel 13. Im Buch der Richter von Vers 22 an. Aber wirklich, genug damit, mit den Voraussagen. Es gäbe ja noch so vieles zu sagen, aber es kommt immer das Gleiche wieder zutage. Jesus wird uns angekündigt durch das ganze Alte Testament hindurch. Und er ist im Neuen Testament zu uns gekommen, als der wahre Sohn Gottes. Und er trägt uns durch das ganze Evangelium auch im Neuen Testament durch, bis zum Ende des letzten Buches im Neuen Testament, in der Offenbarung, wo wir so eine herrliche Hoffnung bekommen von Gott, dass wir uns vor nichts zu fürchten haben. Denn dieses Wort aus der Offenbarung führt uns zur ewigen Herrlichkeit. Was nützt uns diese Welt, wenn wir alles haben, aber für die Ewigkeit verloren gehen. Und dieses Wort der Offenbarung führt uns in die Herrlichkeit mit und bei Christus. Führt alle die dorthin, die einmal, sie werden einmal vor Gott stehen, aber wer sind diese, die da so herausgelöst worden sind aus der Schuld durch die Vergebung Jesu Christi? Wer sind diese Menschen? In der Offenbarung heißt es, es sind die, deren Kleider im Blut des Lammes gewaschen worden sind, reingemacht worden sind, im Blut des Lammes. Ohne Blut vergießen keine Erlösung. Sie sind reingemacht durch das Blut Jesu. Und die dürfen dann das Erbe antreten. Bei Jesus. In der Herrlichkeit. Und mit ihm leben. Das sagt uns auch viele Stellen im Neuen Testament. Wie schaut das Erbe überhaupt aus? Ja, was erben wir denn, wenn wir dann einmal vor dem Thron stehen, wie es uns die Offenbarung sagt? Einiges möchte ich schon erwähnen. Es heißt ja im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, am Schluss, das Lamm, das mitten vor dem Throne steht, wird uns weiden und zu Wasserquellen des ewigen Lebens hinführen. Und dann kommt das Erbe. Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Gott wird abwischen. Das heißt im Klartext, Gott wird den Trost persönlich übernehmen. Er selbst wird es tun. Ist das nicht ein besonderer Ausdruck von seiner Liebe und von seiner Fürsorge? Er selbst wird uns die Tränen abwischen. Und er wird jede Träne abwischen, steht geschrieben. Alle, jede einzelne. Er wird nichts auslassen, was uns bedrücken könnte oder noch angerechnet werden könnte. Wie oft leiden Menschen, die trauern, die krank sind, die von sich aus keinen Weg mehr wissen zur Heilung. Wie oft leiden diese Menschen darunter, dass ihre Schmerzen, ihre Sorgen übergangen werden, dass sich niemand um sie kümmert. Es gibt viele Menschen, die sind dann ganz allein mit sich selbst. Und wenn sie keinen Gott als Tröster haben, wenn Jesus nicht der Tröster ist, der ihnen die Tränen abwischen kann, dann sind sie sehr ärmlich dran. Aber er hat es versprochen. Gott kennt keinen Schmerz. Er wird auch nichts übersehen. Er wird nichts auslassen. Und er wird jede Träne abwischen. Darauf dürfen wir uns verlassen. Was ist es? Oder wie schaut es aus, wenn wir Tränen in den Augen haben? Da sehen wir alles verschwommen. Durch das Wasser können wir nicht klar sehen. Aber wenn Gott die Tränen abwischt, dann werden wir klar sehen. Wenn wir sie uns selbst abwischen, der Schmerz ist noch in uns, die Trauer ist noch in uns, es kommen immer wieder neue Tränen hervor und verdecken uns die klare Sicht auf die Herrlichkeit, die uns bei Gott erwartet. Aber wenn Gott darüber wischt, dann werden wir klar sehen. Dann werden wir, und dann werde ich erkennen, so wie ich auch erkannt worden bin, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Ich werde erkennen, mein Heiland kennt mich. Und das ist wichtig. Das soll uns Trost sein in jeder Lebenslage. Mein Heiland kennt mich. Und weil er mich kennt, will auch ich ihn kennen. An ihn glauben, ihn bezeugen und nicht von seiner Seite abweichen. Amen.